Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Die außergewöhnliche Geschichte des Ferdinand Amadeus von der Schmalen Klinge von Wolfgang Breitkopf. Kapitel 1. Irgendjemand hatte das Schwungrad der ausgedienten Dampfmaschine mit Graffitis verziert. Durch die schmutzstarrenden Fenster drang trübes Licht. An den Wänden der aufgegebenen, leergeräumten Fabrikhalle erkannte ich Ruß. Das Zeugnis einer Brandkatastrophe, die den Gebäudekomplex vor über einem Jahrhundert ereilte. Das Schild mit der Aufschrift »Achtung! Einsturzgefahr! Betreten verboten!« ignorierte ich ebenso wie den Hinweis, dass es sich um Privatgelände handle. Mein Besuch stellte die letzte Gelegenheit zur Besichtigung und fotografischen Dokumentation dar, bevor alles der Abrissbirne zum Opfer fiel. Lost Places nennt man diese Art von Locations heutzutage. Der Renner unter jungen Leuten, zu denen ich mit 53 Jahren nicht gehöre. Aber als Erwerbsloser kommt man auf die absonderlichsten Ideen, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Lust, Neues auszuprobieren. Außerdem fühlte ich mich bei weitem nicht so angestaubt wie andere Spießer in meinem Alter. Ich bin der Meinung, dass die Phase der Unvernunft mit 50 anfängt. Meiner Ansicht nach der passende Zeitpunkt, eine Karriere als sogenannter Urban Explorer zu starten. Die Kamera zückend schlenderte ich durch den Raum, bemüht, die morbide Stimmung im Bild einzufangen. Draußen neigte sich der Tag dem Ende zu. Die Schatten im Inneren wurden länger. Ich steuerte auf eine halb verfallene Treppe zu, die in den ersten Stock der angrenzenden Fabrikantenvilla hinaufführte. Die beabsichtigte ich mitzunehmen, bevor ich den Rückzug antrat. Die Mitte der Stufen meidend, begab ich mich nach oben. Ein langer, mit massiven Holzdielen ausgestatteter Flur empfing mich. Auch am Wohnhaus war die Feuersbrunst nicht spurlos vorübergegangen. Mehr noch als die Werkhalle wirkte es verrottet und marode. Ich wagte mich einige Schritte vorwärts, prüfte bei jedem Schritt, ob der Untergrund mein Gewicht trug. Sobald ich einen Fuß aufsetzte, knarrte das Holz bedenklich. Ich beschloss, umzukehren. Angenommen, ich erlitt einen Unfall, würde mich keiner finden und die Bagger das Gebäude mit mir zusammen der Erde gleichmachen. Ich drehte mich zum Gehen, als mir ein blaues Leuchten auffiel. Höchstens 3 Meter vor mir drang es durch die Schlitze zwischen den Bohlen. Wo zum Teufel kam das her? Befand sich da jemand im Erdgeschoss? Obdachlose oder ein anderer Fotograf, der auf Nervenkitzel aus war? Die Neugier besiegte die Vorsicht. Langsam bewegte ich mich auf die Stelle zu. Das Knacken fand zu spät den Weg von den Ohren zu meinem Verstand. Der Boden unter mir sackte mit Getöse weg. Aufschreiend stürzte ich gemeinsam mit Schutt in einer riesigen Staubwolke in die Tiefe. Der Fall schien endlos. Dann traf der Körper auf festen Grund. Schmerz fuhr mir durch die Glieder, Sterne tanzten vor den Augen und mir schwanden dankenswerterweise die Sinne. Kapitel 2. Das Stechen im Schädel veranlasste mich dazu, mit geschlossenen Lidern liegen zu bleiben. Es dauerte eine Weile, bis in mein Bewusstsein gelangte, was passiert war. Gleichzeitig erreichten Geräusche meine Ohren. Ein Tier? Behutsam öffnete ich die Augen. Ein blaues Leuchten umgab mich. Für ein paar Sekunden sah ich verschwommen, bis sich der Blick klärte. Das Licht stammte von einer Laterne, die einige Meter entfernt an einem Stützpfeiler hing. Eine Gestalt trat ins Helle, Mein Brustkorb verkrampfte sich. Mir stockte der Atem. Das ließ mich die Schmiedehämmer im Kopf vergessen. Ein lebendig gewordener Albtraum stand vor mir. Seine Bekleidung bestand aus einem antiquierten Frack nebst Zylinder, einem blütenweißen Rüschenhemd und Lackschuhen. Den Gehstock richtete er wie einen Spieß auf mich. Doch das war es nicht, was mir vor Entsetzen den Hals zuschnürte. Das Gesicht, die Hände, eigentlich jegliche sichtbare Hautstelle war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Fetzen hingen herunter. Unvermittelt wähnte ich mich in einen Horrorfilm versetzt und dachte an Freddy, das Monster aus der Elm Street. Die Mischung aus Brandleiche und Phantom der Oper lehrte mich wahrhaft das Gruseln. Das Gehirn spielte mir Streiche. Ein Wahngebilde. Halluzinationen vor dem Ableben.
Verzeihen Sie mein Erscheinungsbild. Es lag keinesfalls in meinem Trachten, Sie zu beängstigen,
sagte der Mann mit rauchiger Stimme und widerlegte damit den Wunsch, es handle sich um ein Hirngespinst. Ein Gespenst schloss sich aus. Er wirkte viel zu real. Ein Faschingskostüm?
Ich hoffe, Sie sind wohlauf.
Mühsam setzte ich mich auf und presste eine Antwort heraus.
Geht so. Wer zur Hölle bist du? Ich bitte um Nachsicht. Es ist ungebührlich, sich nicht vorzustellen. Mein Name ist Ferdinand Amadeus von der Schmalen Klinge. Einst war ich stolzer Eigentümer dieser Industrieanlage. Mit wem habe ich das Vergnügen?
Ein Nachfahre der Eigentümer nehme ich an, erwiderte ich. Mein rasender Pulsschlag beruhigte sich allmählich.
Ich bin Manni, Manni Wild. Manche sagen auch der wilde Manni. Sehr erfreut,
er zögerte einen Moment.
Manni, es mag Ihnen befremdlich erscheinen, aber es verhält sich in der Tat so, dass ich bis zu ihrer Zerstörung diese Fabrik eigenhändig leitete.
Verarschen kann ich mich alleine. Das ist mindestens 100 Jahre her.
Das ist richtig. Ich machte mich auf die Reise durch die Zeit, um das dramatische Unglück, das damals geschah, zu verhindern.
Ein Zeitreisender bist du? Ist es das, was du mir erzählen willst? Humbug hoch drei! Was soll diese Münchhausen-Geschichte? Mein Gegenüber seufzte aus tiefstem Herzen. Schließlich antwortete er:
Lassen Sie mich Ihnen mein Schicksal berichten und die Belege, dass ich die Wahrheit spreche, vorlegen. Anschließend entscheiden Sie.
Ich fühlte mich körperlich nicht in der Verfassung, gegen diesen verkleideten Irren in einer Auseinandersetzung zu bestehen. Was schadete es, mir seine Story anzuhören?
Zumindest so lange, bis ich wieder einigermaßen zu Kräften kam.
Dann mach, forderte ich.
Am Tag des Brandes, dem 4. Juli 1916, befand ich mich zu geschäftlichen Erörterungen im örtlichen Herrenclub. Mein geliebtes Eheweib Anna und meine bezaubernde Tochter Sophie hielten sich derweil in diesem Haus auf. Kennen Sie die Freude, ein eigen Kind zu lieben?
Nein, meine Tochter Lea lebt bei ihrer Mutter. Die ist allerdings für niemanden eine Freude. Den Kommentar geflissentlich übergehend, fuhr von der Schmalen Klinge fort.
Ich verbrachte den Vormittag im Club und trug den Schlüssel zu unserem Wohnhaus bei mir. Ein Fehler, diesen zu einem Kleinod zu machen, wie mir im Nachhinein dünkt. Ein kostbarer Schlüssel mit einem makellosen Edelstein verziert. Zur Mittagszeit kehrte ich in unser Heim zurück. Schon auf dem Weg wurde ich der Rauchschwaden gewahr. Sorge um meine Familie beschleunigte die Schritte. Alles stand in Flammen. Aus einem Fenster im oberen Stockwerk erblickte ich Anna und Sophie, die um Hilfe riefen. Ich eilte zur Tür, um sie zu erretten. Als ich sie öffnen wollte, stellte ich fest, dass der Schlüssel verschwunden war. Ich holte Beistand. Indes breitete sich die Feuersbrunst zusehends aus. Als wir den Eingang endlich gewaltsam aufbrachen, brannte der Treppenaufgang bereits lichterloh. Ungeachtet der Gefahr sprang ich hinauf. Zu spät. Sie waren längst erstickt. Wer mich aus dem Haus gebracht und damit mein Leben rettete, weiß ich nicht. Ich erwachte Wochen danach in einem Krankenzimmer. Eine Zeit lang schwieg ich betreten. Dann fragte ich vorsichtig: Traurig, Beileid, aber wo ist der Zusammenhang mit der angeblichen Zeitreise? Wäre der Schlüssel in der Jacke gewesen, hätte ich meine Familie retten können. Wo befand er sich? Ich erfuhr es erst hinterher. Er wurde mir gestohlen, von einem Menschen, den ich Freund nannte. Aus Geldgier. Fügung, dass die Haushälterin des Diebes, eine entfernte Verwandte von Anna, es mir berichtete. Die eingeschaltete Polizei ließ die Angelegenheit fallen. Der Verbrecher war ein Jagdkumpan des Polizeichefs. Sorry, ich verstehe null. Ich verwendete alle Kraft und Geld, eine Möglichkeit zu finden, das Geschehene ungeschehen zu machen. Als ich von einer außerordentlichen Erfindung hörte, ahnte ich, dass diese das war, wonach ich gesucht hatte. Es kostete mich den letzten Groschen, die Zeitmaschine zu erstehen. Nicht in Rache bestand mein Begehr. Vielmehr beabsichtigte ich, dafür zu sorgen, dass sich der Schlüssel im entscheidenden Moment in meiner Obhut befand. Trocken lachend wand ich ein: Warum bist du hier und nicht einfach in die Vergangenheit gereist, um das Unglück präventiv zu verhindern? Leider überschätzte ich meine Ingenieurskunst und wählte die falsche Geräteeinstellung. Na, dann mach dich vom Acker und korrigiere beim zweiten Mal den Fehler. Darin besteht das Dilemma. Ich verfüge nur über diesen einen Versuch. Mein Diener, der die Dampfmaschine befeuert, die den Strom liefert, verfügt über Kohlevorräte für 3 Tage. Das war das Äußerste, was ich mit den kargen Mitteln noch erwerben konnte. Mich zurückzuholen erfordert Unmengen von Energie und macht dadurch einen weiteren Sprung an den Tag vor dem Unglück unmöglich. Es ist also alles verloren? Nein, ich bin in der Lage, den Schlüssel und eine Nachricht zu transferieren. Das verlangt ungleich weniger Strom. Mit diesem vermag mein treuer Balthasar in die Vergangenheit zu reisen und den Lauf der Dinge zu verändern. Das kapiere ich nicht. Aus welchem Grund reist er nicht ohne diesen doofen Schlüssel dorthin und warnt dich? Mein Freund, ich darf sie doch Freund nennen. Ich nickte großmütig. Würden Sie Ihrem Bediensteten eine solch abenteuerliche Geschichte abnehmen? Sicherlich nicht. Könnte er dagegen den Schlüssel vorweisen, besteht Aussicht auf Erfolg. Da gibt es einen Haken. Du bist im falschen Jahrhundert. Das Gesuchte befindet sich nicht hier. Das, mein teuerster Freund, ist eine Fehleinschätzung. So langsam gewöhnte ich mich an den Anblick des Gegenübers. Nur die Teilchen, die er bei jeder Bewegung verlor und die wie Aschepflöckchen zu Boden schwebten, irritierten mich. Der unerwartete Gesprächspartner schien keine Bedrohung für mich darzustellen. Mein Interesse war geweckt. Es änderte indes wenig an der Tatsache, dass mir das Gehörte unlogisch und grotesk vorkam. Ein Sammelsurium von dunklen Punkten schwirrte mir im Kopf herum. Wo befand sich der Schlüssel? Wenn er es wusste, wieso besorgte er sich ihn nicht selbst?
Falls er ihn in die Hände bekam und sein Plan funktionierte, würden dann im Jahr 1916 zwei Schlüssel existent sein? Hä? Kommentierte ich und fasste in diesem Wort die Fragezeichen zusammen. Eine harte Kante schlich sich beim Reden in die Stimme des einstigen Industriellen.
Einer der Nachkommen des impertinenten Diebes residiert nach wie vor in der Nachbarschaft. Horst Brenner ist sein Name. Er trägt das Familienerbstück um den Hals. Von Generation zu Generation weitergegeben, um mich und den Tod meiner Familie zu verhöhnen.
Du verrätst, dass deine Schilderung blanker Schwachsinn ist, entfuhr es mir. Woher willst du das wissen? Du behauptest, gerade erst aus dem vorherigen Jahrhundert angekommen zu sein.
Einer dieser bedauernswerten Wohnungslosen, der sich in diesen Gemäuern eingenistet hatte, erzählte es mir. Ich sandte ihn aus, um weitere Erkundigungen zu erheben. Es scheint, dass er nüchtern wurde. Vermutlich überwältigte ihn die Angst. Jedenfalls kam er nicht zurück.
Na und? Geh rüber und hol dir das blöde Teil. Problem gelöst.
Mit einem Blick auf seine verkohlte Haut fügte ich hinzu, obwohl sinnvollerweise heute Nacht. Halloween ist vorbei. In dem Aufzug kannst du nicht bei Sonnenlicht auf die Straße. Das täte ich allzu gerne, mein Freund. Doch das Zeitfeld besitzt eine begrenzte Ausdehnung. Es hält mich an diesem Ort gefangen. Verlasse ich es, wird mein Leib instabil. Das Haus Horst Brenners bleibt für mich unerreichbar.
Inzwischen ging es mir besser. Bis auf ein paar blaue Flecken und einen brummenden Kopf schien ich den Sturz unbeschadet zu überstehen. So gut ich mich unterhalten sah, lockte die Aussicht auf ein Glas Rotwein aus dem Tetrapack nebst einem weichen Bett. Ich beschloss, die Aufführung, die es zweifellos war, zu beenden. Allerdings bin ich ein neugieriger Mensch und konnte mir eine abschließende sarkastische Bemerkung nicht verkneifen.
Sehr rührend und traurig. Aber weshalb erzählst du mir diese Räuberpistole? Weil ich ihre Hilfe benötige. Nein, er flehe.
Der dämliche, fragende Gesichtsausdruck, den ich zum Besten gab, veranlasste ihn weiterzusprechen, ohne eine Antwort abzuwarten.
Sie sind in der Lage, in das Haus einzudringen, um den dreisten Dieb zur Verantwortung zu ziehen und mir mein rechtmäßiges Eigentum zu beschaffen. Er lebt alleine. Sie werden auf wenig Gegenwehr treffen. Tun Sie es für Anna und Sophie, die unsere schöne Welt viel zu früh verlassen mussten. Ich bitte Sie inständig.
Bist du Meschugge? Du veranstaltest einen filmreifen Auftritt und ich soll dafür zum Verbrecher mutieren? Einen alten Mann berauben? Ohne den geringsten Nachweis, dass irgendwas an dem Märchen, das du mir auftischst, dran ist?
Ich bin mir der Unzulänglichkeit, meine Herkunft zu belegen, bewusst.
Er schlurfte zu einer Aktentasche, die an einem Balken lehnte. Nach kurzem Wühlen entnahm er einen Beutel und eine Papierrolle, die vor meinen Füßen landete. Ich angelte danach. Eine Zeitung. Vom 5. Juli 1916. Ich überflog die Schlagzeile. Der Bericht handelte von der Katastrophe, der das Gebäude, in dem ich mich aufhielt, zum Opfer fiel. Von mehreren Toten, unter anderem der Familie des Besitzers, war die Rede.
Aber ich gedachte nicht, als Idiot dazustehen. Diese Ausgabe kann sich jeder beschaffen. Das ist kein Beweis. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich verkleide, eine Zeitung von 1916 unter dem Arm trage und in einer verlassenen Fabrikhalle hause, bis Sie auf der Bildfläche erscheinen?
Da hatte er irgendwie recht. Überzeugt war ich dadurch längst nicht.
Zudem, fuhr von der schmalen Klinge fort, soll es Ihr Schaden nicht sein. Eine generöse Belohnung winkt.
Er öffnete den Beutel und ließ eine Reihe von glänzenden Münzen in die Handfläche rieseln. Er nahm eine und schnippte sie mir zu. Mit einer flinken Bewegung fing ich die Münze aus der Luft und betrachtete sie. Schwer, golden, 20 Reichsmark, entzifferte ich. Anbetracht meiner desaströsen Finanzen ein gewichtiges Argument, seine Behauptung wohlwollend zu beurteilen. Die Sache begann interessant zu werden. »Sehen Sie es als Vorschuss für Ihre Dienste«, sagte der Fabrikant. Ich traf eine Entscheidung. Was verlor ich bei einem Versuch? Der alte Mann stellte vermutlich kein ernstzunehmendes Hindernis dar. »Nehmen wir an, ich besorge dir den Schlüssel, samt Edelstein. Wer garantiert dir, dass ich nicht einfach damit abhaue?«
»Sie könnten damit wenig anfangen. Juwelen dieser Qualität und Größe sind selten. Keiner kauft solch einen Stein an, ohne dass die Herkunft belegt ist. Die Goldmünzen hingegen sind bares Geld.«
»In Ordnung. Ich hole den Schlüssel. Wir treffen uns morgen Nachmittag erneut an selber Stelle.« Ich erhob mich. Plötzlich ging das Licht aus. Mein Puls schoss durch die Decke. Verwirrt, verharrend, dauerte es einige Sekunden, bis sich die Augen an die geänderten Verhältnisse gewöhnten. Die Halle leer. Kein Anzeichen, dass eben noch eine zweite Person zugegen war. Einen kurzen Moment kam es mir wie ein Traum vor. Dann spürte ich das runde Metallstück zwischen den Fingern. Nachdenklich begab ich mich auf den Nachhauseweg. Kapitel 3. Eine Tasse schwarzen Kaffees stand auf dem Tisch. Daneben lag die Goldmünze. Eine unruhige Nacht ging voraus, und weiterhin herrschte in mir keine Klarheit, ob irgendetwas an der Geschichte dran war oder mir ein verkleideter Spinner einen Bären aufgebunden hatte. Meine Kenntnisse bezüglich Zeitreisen stammten ausschließlich aus Science-Fiction-Romanen, wobei jedes Kind um die Unmöglichkeit von Zeitreisen wusste. Das Wort Zeitparadoxon tauchte in meinem Gehirn auf. Gab es die Möglichkeit, die Vergangenheit zu ändern? Je mehr ich darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien es mir. Niemand, der mich kennt, würde mich als leichtgläubigen Menschen beschreiben. Doch Geld konnte ich gut gebrauchen. Dringend gebrauchen. Im Grunde genommen reichte mir das Wasser fast bis zum Hals. Vorausgesetzt, die Münze erwies sich als echt, ging es mir am Hintern vorbei, ob das alles irgendeinen Sinn ergab. Die Aufschrift »Juwelier Wagner – An- und Verkauf von Schmuck und Edelmetallen« schmückte die Scheibe. Alteingesessen und seriös. Die beste Adresse in der Stadt, wollte man Zahngold, Eheringe oder eben Münzen versetzen. »Trau, schau, wem«, bläute meine Mutter mir stets ein. Ich plante, diesen Rat zu befolgen. Ich schob das glänzende Edelmetall über den Tisch und sah Herrn Wagner Junior gespannt an. »Na, was haben wir denn da?« Mit weißen Handschuhen bestückt, betrachtete der Juwelier das Geldstück. 20 Goldmark, Preußen, Kaiser Wilhelm II. Von 1914. Exzellenter Erhaltungszustand. Fast neuwertig. Sie wollen wissen, ob die Münze echt ist?« »Ja, und wie viel sie wert ist«, entgegnete ich. »Sehen wir es uns mal an.« Herr Wagner holte einen Katalog aus dem Regal und schlug ihn auf. Er studierte die Eintragungen und verglich das Gelesene ein paar Mal mit der vor ihm liegenden Münze. Dann landete sie auf einer Waage. Anschließend rieb er sie vorsichtig an einem Stück Stein, der aussah wie Schiefer, und tröpfelte eine Flüssigkeit darauf. »Goldwasser«, erklärte er. Schließlich hob er den Blick. »Ein wunderbares Exemplar besitzen Sie da. Ich habe keine Zweifel an der Echtheit.« »Was kriege ich dafür?« »Mindestens 500 Euro. In diesem vorzüglichen Zustand wahrscheinlich deutlich mehr.« Er bemerkte, dass ich über beide Backen zu grinsen anfing und fügte schnell hinzu. Unser Geschäft ist ein dankbarer Abnehmer oder Vermittler, sofern Sie verkaufen wollen.
Vielleicht bald, antwortete ich mit einem zuversichtlichen Lächeln, dankte ihm und verabschiedete mich.
Kapitel 4. Seit 2 Stunden beobachtete ich das Anwesen aus verschiedenen Perspektiven. Dank Corona erregte mein mit einer Maske verhülltes Gesicht keinerlei Aufmerksamkeit. Die gekippte Terrassentür war die offenkundige Schwachstelle. Büsche erschwerten den direkten Blick. Als Einbrecher hatte ich mich nie versucht, traute mir aber zu, heimlich in das Innere zu gelangen. Das unter der Jacke versteckte Stemmeisen würde hervorragende Dienste leisten. Nicht die geringste Bewegung vermochte ich auf dem Gelände oder im Haus auszumachen. Trotzdem schwitzte ich. Die Knie schlotterten vor Aufregung. Ich zählte auf 10, nahm mich zusammen, kletterte über den Zaun und spurtete zur Terrasse. Keuchend wartete ich. Vollständige Ruhe. Durch das Fenster konnte man ein aufgeräumtes und menschenloses Wohnzimmer erkennen. Ich setzte das mitgebrachte Werkzeug an und drückte. Erstaunlich leicht und ohne großen Lärm sprang die Tür aus dem Rahmen. Panisch griff ich nach ihr. Es glückte mir, sie davor zu bewahren, am Boden zu zerschellen. Ich lehnte sie an und betrat das Haus. Die Einrichtung zeugte von Wohlstand. Ölgemälde an den Wänden, antike Möbel. Auf allem lag ein Hauch von Exklusivität. Niemand, der den Verlust eines Schlüssels, sei er auch mit einem kostbaren Juwel besetzt, wehtat. Mein Herz raste. Ich befürchtete, das dröhnende Pochen würde selbst Tote erwecken. Mit gespitzten Lauschern schlich ich durch den Wohnbereich und spähte in den Flur. Leer. Ein Rasseln erregte meine Aufmerksamkeit, welches ich als Schnarchen identifizierte. Es stammte aus dem vordersten Zimmer rechts. Mit 3 Schritten befand ich mich vor der Tür, drückte die Klinke herunter und schob sie auf. Ein Krankenbett dominierte den Raum. Darin zeichneten sich die Umrisse eines Körpers ab. Schwere Samtvorhänge hielten die Sonne draußen. Das Eintreten blieb unbemerkt. Die Geräusche aus der Mitte bestanden unverändert fort. Röchelnd, aber gleichmäßig. Für alle Fälle erhob ich das Stemmeisen zum Schlag und näherte mich lautlos. Eingesunken in Kissen lag ein alter Mann vor mir, sicherlich weit über 70 Jahre. Sofort fiel mir der Schlüssel ins Auge, der an einem Lederband um seinen dünnen Hals hing. Er schaute zwischen der auseinanderklaffenden Knopfleiste des Pyjamas heraus. Keine Chance, das gute Stück an mich zu bringen. Jedenfalls nicht, ohne ihn aufzuwecken. Die Folge? Ich musste ihn ausnocken, um unerkannt zu bleiben. Ich betrachtete den Greis. Seine Haut spannte sich wie Pergament auf den abgemagerten Gliedern. Sie wies eine gelbliche Färbung auf. Er wirkte krank, wehrlos. Ich ließ das Eisen sinken. Für sämtliches Geld der Welt brachte ich es nicht über das Herz, ihn rücksichtslos niederzuknüppeln. Trotz finanzieller Probleme beabsichtigte ich nicht, diese Grenze zu überschreiten. Ich besaß noch nie einen Hang zu Gewalt oder Grausamkeit. Außerdem, was konnte Horst Brenner dafür, dass irgendein längst verstorbener Ahn etwas Unrechtes getan hatte? Zugegebenermaßen mit fatalen Konsequenzen, zumindest sofern man den Schilderungen des vermeintlichen Zeitreisenden glaubte. Aber die Schandtat mit einer weiteren wiedergutzumachen? Mein Gewissen würde mich bis in alle Ewigkeit plagen. Leise verließ ich das Haus und stahl mich davon. Ich entschied mich, in die alte Fabrik zurückzukehren und dem Anstifter zu diesem Irrwitz den Judastaler vor die Füße zu werfen. Die einzige Option, um mich aus dieser unseligen Angelegenheit, zu der ich mich hatte hinreißen lassen, auszusteigen. Kapitel 5. Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, bis ich mich aufraffte, das Unvermeidliche zu erledigen. Die zu überbringende Botschaft war unangenehm. Für beide Seiten. Die ehemalige Fabrikhalle präsentierte sich wie am Vortag verwaist. Nervös tigerte ich auf und ab.
»Geben Sie mir das, was mir gebührt«,
ertönte eine Stimme. Auf einem Balkon, mindestens 5 Meter über dem Boden, thronte Ferdinand Amadeus von der schmalen Klinge.
»Ich habe den Schlüssel nicht«,
räumte ich mit flauem Gefühl im Magen ein.
»Warum?«
»Weil ich für dich kein Schwerverbrecher werde. Horst Brenner ist ein ergrauter, kranker Mann, der selbst keine Schuld an deinem Kummer trägt.« Ich weiß nicht, ob ich es mir einbildete. Die Gestalt des Fabrikanten schien zu wachsen. Sie schwebte wie ein Damoklesschwert über mir. Drohend, verärgert.
»Mir deuchte, dass Ihnen trotz meiner Großzügigkeit der Mumm fehlt. Deshalb traf ich Vorkehrungen.«
Er schwenkte einen Briefumschlag.
»Was ist das?« fragte ich beunruhigt. »Ein Schreiben an meinen mir ergebenen Gehilfen Balthasar. Er wird die Anweisungen ohne zu zögern ausführen, falls ich mich genötigt sehe, ihm diese zukommen zu lassen. Zwingen Sie mich nicht dazu.«
»Womit willst du mir denn schon drohen?« entgegnete ich mit mehr Selbstbewusstsein, als ich in mir verspürte.
»Sie lieben Ihre Tochter, wie ich einst meine?«
Mein betretenes Schweigen genügte als Antwort.
»Bestens. Sollten Sie bis heute um Mitternacht meine Forderung ignorieren, übersende ich diesen Brief durch das Zeitfeld an Balthasar. Er wird in seine Zukunft aufbrechen und die Mutter ihrer Tochter mit Blei vergiften. Bei der Geburt wird Lea eine sabbernde Idiotin sein. Möchten Sie das restliche Leben als Vater eines Cretans verbringen oder als reicher Mann?«
Er drehte sich um und verschwand wortlos.
Wutentbrannt stürmte ich die Treppe zur Villa, in der sich der Zugang zum Balkon befinden musste, hinauf. Dieses Mal scherte mich die Gefahr einzubrechen nicht. Doch dieser Mistkäfer blieb, trotz ausgiebiger Suche, unauffindbar.
Kapitel 6. Schluchzend sank ich überfordert nieder. Das war nur ein schlechtes Bühnenspiel. Aber was, wenn die Dinge existierten, die ich mit meinem begrenzten Vorstellungsvermögen weder erfasste noch verstand? Was, wenn er imstande war, die Ankündigung wahrzumachen? Wollte ich dieses Risiko eingehen? Wegen eines alten Mannes, den ich nicht kannte und der mutmaßlich sowieso in Bälde das Zeitliche segnete? Zudem dachte ich an das Gold. Es lockte. Trotzdem, ein Detail an seiner Geschichte stank zum Himmel. So sehr ich nachdachte, der Fehler im System verbarg sich vor mir. Kapitel 7. Bei Einbruch der Dunkelheit beobachtete ich zum zweiten Mal das Haus, in dem Horst Brenner wohnte. Zu meiner Verblüffung schien bislang niemand die aufgehebelte Terrassentür bemerkt zu haben. Mit einem Ächzen gab ich mir einen Ruck und gedachte, es rasch hinter mich zu bringen, idealerweise ohne einen Verletzten zu hinterlassen. Ich schwor mir still, nie wieder einen Lost Place aufzusuchen. Den bekannten Weg einschlagend durchquerte ich das Wohnzimmer und hielt auf das Schlafgemach zu. Unter der Tür flutete Licht heraus. Ich holte tief Luft und trat forsch ein. Schwer zu sagen, wer heftiger erschrak. Wir standen uns frontal gegenüber. Er im Nachthemd, ich mit erhobener Faust.
»Wer?«
Ich gönnte ihm keine Zeit, die Frage auszuformulieren. Eine ungesteuerte Reaktion, eher ein spontaner Impuls aus Panik geboren.
Meine Knöchel trafen seine Nase, bevor ich einen vorsätzlichen Gedanken fasste. Horst Brenner kippte geräuschlos um. Blut lief ihm über die Wangen. Er wimmerte leise. Dann versiegte das Wehklagen. Er rührte sich nicht mehr. Zu spät zum Zaudern. Ich riss ihm den Schlüssel grob vom Hals. Mit Tränen in den Augen und von Scham erfüllt, hetzte ich davon. Kapitel 8. Mit unterdrückter Rufnummernanzeige informierte ich den Notarzt. Der letzte Rest Menschlichkeit, der noch in mir schlummerte. Ich hoffte inbrünstig, dass er noch unter den Lebenden weilte. Jetzt brach der Zeitpunkt an, den finalen Akt des Dramas zu vollenden. Ich zwängte mich durch den Bauzaun. Der offenstehende Seiteneingang wirkte wie ein schwarzer Schlund zur Hölle. Im hinteren Teil der Halle brannte ein wohlbekanntes blaues Licht.
»Bleib stehen!«
herrschte mich eine Stimme an. Ich tat wie befohlen. Im fahlen Schein der Lampe erkannte ich, dass Ferdinand Amadeus von der schmalen Klinge eine Pistole auf mich richtete.
»Her damit!«
Mir blieb keine Alternative.
»Was ist mit meiner Belohnung?«
fragte ich und warf ihm den Schlüssel zu. Er bückte sich und steckte ihn ein. Ein spöttischer Ausdruck huschte über das verbrannte Antlitz.
»Leichtgläubiger Kretin!«
Ich spürte den Treffer, bevor ich den Knall des Schusses hörte. Der Aufprall der Kugel fegte mich von den Beinen. Der Schmerz kam mit dem Erwachen. Ich blickte mich um. Von der schmalen Klinge war verschwunden. Die Fabrik wirkte zerfallen wie zuvor. Hätte sich nicht etwas ändern müssen, wäre die Mission des Fabrikanten erfolgreich verlaufen? Meine Schulter brannte wie Feuer. Falls er beabsichtigte, mich zu töten, hatte er glücklicherweise schlecht gezielt. Durch die Fenster sah ich rund um das Gebäude Blaulicht blinken. Hunde bellten. Sobald mich die Polizei mit der Schussverletzung fand, wer würde mir abnehmen, dass ich die Tat aufgrund der Erpressung durch einen Zeitreisenden begangen hatte? Mir gingen blitzartig die jüngsten Stunden durch den Kopf. War ich wirklich einem Geist aus der Vergangenheit begegnet oder einem Schwindler mit einer gut gemachten Maskerade auf den Leim gegangen? Einem Scharlatan, der nach einem verzweifelten, arglosen Deppen suchte, der für ihn die Drecksarbeit erledigte? Jetzt meinte ich, den Fehler in seiner Geschichte zu erkennen. Woher hatte der Typ die Goldmünzen? Er behauptete, die letzten Kröten für 3 Tage Feuerkohle zusammengekratzt zu haben? Das widersprach sich. Der Strahl einer Taschenlampe erfasste mich. Egal, ob ich einem Betrüger aufgesessen oder mir eine außergewöhnliche Begegnung der dritten Art widerfahren war, ich saß gewaltig in der Scheiße. Das war die außergewöhnliche Geschichte des Ferdinand Amadeus von der schmalen Klinge von Wolfgang Breitkopf.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.